Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist mein alter Schulfreund Felix, der aus Sicht eines Vaters erzählt, wie er die Geburt seines Sohnes Theo erlebt hat. Ich glaube, das ist eine wunderbare Folge für Geburtspartnerinnen, die sich einfach aus der Perspektive auf eine Geburt vorbereiten möchten. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Babys und Kleinkindern beim Wachsen zuzusehen ist ein wahres Wunder und bereitet unglaublich viel Freude. Aber der Alltag mit Kindern ist auch anstrengend und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns den Rest geben. Wenn der Kaffee alle ist, wir schon wieder so müde sind, dass wir einen wichtigen Termin vergessen haben oder wenn wir am Abend feststellen, dass der Babyschlafsack, der letzte Nacht garantiert noch gepasst hat, auf einmal zu klein ist. Der Schlafsack von Windelbär hat absippbare Unterteile und wächst so mit deinem Baby mit. Sobald dein Baby also mit den Füßen zu nahe an den unteren Rand gelangt, kannst du das Unterteil durch das nächstgrößere ersetzen. Der Windelbär-Schlafsack kommt in zwei Größen. Einen Schlafsack von 0 bis 6 Monaten mit zwei austauschbaren Unterteilen und einem Schlafsack von 6 bis 24 Monaten mit drei austauschbaren Unterteilen. Du brauchst also nicht alle paar Monate einen neuen Schlafsack kaufen. Das spart Nerven, Geld und schont die Umwelt. Aber der größte Vorteil für die Eltern ist, dass der Schlafsack unglaublich praktisch ist beim nächtlichen Windelwechseln. Einfach den Zip zwischen Ober- und Unterteil aufmachen und die Windel wechseln. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du uns heute die Geburtsgeschichte von deinem Sohn erzählst.
Schönen guten Morgen. Hallo Thea, freut mich hier zu sein.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, gerne. Ich bin Felix, ich bin 36. Ich wohne mit meiner Frau und meinem Sohn in Berlin. Ich arbeite als Abteilungsleiter in einem mittelgroßen Unternehmen. Meine Frau ist Studentin, Charlotte. Und unser Sohn ist jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt, heißt schon richtig großer Junge. Wir sind in der Kita-Eingewöhnung. Und genau, ja, wir wohnen in Berlin, ein bisschen im Süden und haben es sehr schön miteinander.
Ja, und ich freue mich, heute endlich die Geburtsgeschichte zu hören. Teile kenne ich schon, wir beide kennen uns schon sehr lange. Wir haben zusammen Abitur gemacht und glaube, du warst einer der ersten Podcast-Hörer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Podcast hat im Januar 21 gestartet und das war kurz bevor ihr dann auch schwanger geworden seid. Und ich freue mich jetzt, die ganze Geschichte zu hören. Lass uns gleich zum Anfang gehen. Die Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die Schwangerschaft war geplant. Wir waren aber überrascht, dass es doch so schnell ging. Also man hört ja manchmal von Paaren, die lange probieren, bevor dann die Schwangerschaft, die erhoffte, sich einstellt. Bei uns war es so, dass wir aufgehört haben zu verhüten, bumm, schwanger. Das war unerwartet, aber wir haben uns trotzdem gefreut und wir wollten ein Kind bekommen, ja.
Habt ihr den Test zusammen gemacht oder hat Charlotte dir mitgeteilt, dass sie schwanger ist?
Charlotte hat geschummelt, ja, also sie wusste, dass sie überfällig ist und vielleicht hatte sie auch ein Gefühl. Und wir haben uns am Ostbahnhof getroffen, hier in Berlin, und haben Mittag gegessen und dann gemeinsam einen Schwangerschaftstest gekauft, in der Vision, dass wir den am Abend zusammen dann mehr oder weniger gemeinsam dann durchführen wollen. Und Charlotte hatte dann aber doch eine zu große Neugier und hat dann den Test schon gemacht, was ich vollkommen legitim finde. Und ich kam dann nach Hause, so in der Erwartung, wir machen das jetzt, und wurde dann an die Hand genommen und zu unserem Schminktisch geführt. Und da hat sich eine Schublade geöffnet und dann lag da das fertige Ergebnis mit den beiden Strichen. Ich hatte auch damit gerechnet, weil sie da Vermutungen hatte und ich dachte, krass, okay, gut. Und so war es dann auch, da waren die beiden Striche, und Charlotte war schwanger und wir haben uns sehr gefreut.
Wie ging es dann für euch weiter? Seid oder hat Charlotte einen Arzttermin gemacht? Habt ihr euch eine Hebamme gesucht?
Genau, dann kam die frauenärztliche Untersuchung, die hat sie gemacht. Das ist jetzt, also an den Terminen oder wie da der Ablauf war, das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es so, dass ich noch weiß, dass nach jedem Frauenarztbesuch die Botschaften immer positiv waren. Man vielleicht auch der Punkt, an dem man schon einstreuen kann, wir sprechen hier über Hochzeit Corona. Das war in diesem Winter das allbeherrschende Thema. Heißt, wir waren sehr vorsichtig und sind dann natürlich aufgrund der Schwangerschaften noch mal vorsichtiger geworden. Bedeutete aber zum Beispiel auch, dass ich bei keinem einzigen Frauenarzttermin dabei war. Deswegen war das für mich aus männlicher Perspektive mit einiger Distanz. Ich habe sie dann da immer hingefahren oder gerade auch zum Ende der Schwangerschaft und dann draußen gewartet und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Aber deswegen sind diese Frauenarzttermine für mich auch einigermaßen nebulös, weil ich aufgrund der Einschränkungen, die durch Corona vorherrschten, da nie selbst dabei war.
Wie war das? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Das war okay. Also das war ein geringes Übel im Vergleich zu dem, was, ne, also wenn man es schafft, dadurch einen höheren Sicherheitsstandard zu haben und versuchen kann, diese leidige Infektion von sich fernzuhalten, war es so, dass Charlotte und ich immer Befürworter dieser Maßnahmen waren und das war auch da nicht ausgeschlossen. Sicherlich eine gewisse Widrigkeit, aber eine Widrigkeit, die man, glaube ich, mit Wohlwollen in Kauf genommen hat.
Wie war das? Sie war 21 schwanger. Hat sie sich dann in der Schwangerschaft impfen lassen? Weil das war ja damals auch ein großes Thema. Impfen, ja, nein, in der Schwangerschaft.
Ja, hat sie. Sie hatte vorher eine Impfung bekommen von dem Hersteller, der dann nicht mehr so wohl gelitten war. Da gab es irgendwie Zahlen, dass diese Impfung wohl nicht so günstig war. Das wusste man damals noch nicht. Sie hat diese erste Impfung bekommen, weil sie Helferin im Impfzentrum war und hat dann lange gezögert, die zweite Impfung zu machen. Also sprich, die erste Impfung war vor der Schwangerschaft, dann wurde sie schwanger und sie hat dann aber auch mit einem anderen Impfstoff allerdings dann in der Schwangerschaft auch die Zweitimpfung gemacht, was jetzt rückblickend betrachtet die richtige Entscheidung war, weil man besser geschützt war und wir jetzt im Nachhinein keine negative Konsequenz oder irgendwas derartiges daraus gesehen haben. Insofern, um die Frage zu beantworten, ja, hat sie und es lief auch gut.
Zurück zu meiner Frage. Ihr seid erstmal zum Frauenarzt gegangen und dann ist mir gerade noch eingefallen, Hebammensuche, du hast erstmal mich angerufen und nach der Telefonnummer meiner Mutter gebeten, die ja auch Berliner Hebamme ist. Und da erinnere ich mich gerade, da hast du noch mit meiner Mutter dann zwischendurch Kontakt gehabt,
das
die
richtig.
Nicht eure Hebamme sein konnte, weil ihr zu weit weg wohnt von ihr.
Ja, genau.
Genau, aber wie ging die Hebammensuche oder Geburtsortsuche dann weiter?
Das ist in Berlin, vielleicht aber auch nicht nur in Berlin, nicht so leicht. Die Abdeckung mit Hebammen ist nicht ideal. Allerdings gab es ein Netzwerk oder einen Verteiler, in den Charlotte sich eingetragen hat. Und dann haben sich tatsächlich auch da Hebammen gemeldet. Wir haben erst frei Schnauze gesucht, das hat gar nicht funktioniert. Und über diesen Verteiler, auf den sie da gestoßen ist, da ging es dann aber und da kamen dann Meldungen von Hebammen, die für den Zeitraum sich gemeldet haben, was für uns gut war, weil der berechnete Geburtstermin kurz vor Weihnachten lag, sprich also nicht der ideale, mal gucken, wie man es formuliert, ne? Aber es ist schon so, dass auch Hebammen über Weihnachten gerne frei haben. Und ich würde es mal so formulieren, die Hebammen prügeln sich auch nicht darum, jetzt an Weihnachten zu entbinden, jedenfalls nicht alle. Und insofern waren wir froh, dass da was kam. Und dann hatten wir da eine gewisse Auswahl und haben dann eine Hebamme gefunden, die aber keine Hebamme war, bei der dann klar war, okay, die macht jetzt die Vorbetreuung, die macht die Entbindung und die macht auch die Nachbetreuung, sondern wir haben in Köpenick eine Hebamme gefunden, die dann gesagt hat, sie macht dann die Nachbetreuung. Man kann vorher aber auch zu ihr kommen, zu Visitationen, zu Terminen und da Gespräche führen. Diese Gespräche hat meine Frau auch geführt. Auch da durfte ich nicht wiederkommen. Die durften auch nur mit Maske durchgeführt werden. Da durfte ich mitkommen. Die durften mit Maske durchgeführt werden. Insofern war es auch da so, dass eine Charlotte danach mir erzählt hat, wie es gelaufen ist. Wir haben also mit einer gewissen Wartezeit, mit gewissen Hürden jemanden gefunden. Es war nicht so, dass, ne, dass wir sofort jemanden hatten, aber es hat dann am Ende, wie es ja wahrscheinlich auch allen geht oder sehr vielen jedenfalls, dann eben doch noch jemanden gefunden. Und das war gut.
Dranbleiben lohnt sich.
Ja, das ist richtig. Ja, man braucht eine gewisse Durchhaltevermögen. Aber das Schöne ist, man kann sich daran gewöhnen, es bleibt ja so. Beim Kindergarten ist es so, bei der Schule wird es ganz bestimmt auch so sein, beim Kinderarzt ist es so. Heißt also, bei jeder Station, wo man jemanden braucht, ist es so, dass man dranbleiben muss. Ja.
Ja. Und dann erinnere ich mich, dass ihr zwischenzeitlich auch überlegt hattet, vielleicht ins Geburtshaus zu gehen zur Entbindung und euch ja dann aber doch für die Havelhöhe entschieden habt.
Richtig.
Magst du dazu kurz noch was erzählen?
Ja, also ich glaube, dass ne, man hat am Anfang diese Abwägung und wie immer, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, ist es eine Herausforderung zu entscheiden, was passt denn am besten zu uns und sich darüber klar zu werden und dann in eine bestimmte Richtung loszurecherchieren, ist die Aufgabe, die man hat. Gerade meine Frau und ich sind jemand oder sind zwei, die auch gerne in alle Richtungen überlegen und dann auch schwierig finden zu entscheiden, ja, was wollen wir denn nun eigentlich? Die Havelhöhe hat im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben, weil die Hoffnung da ist, dass man es schafft, mit Ruhe und Zeit und einer guten Fürsorge da entbinden zu können. Heißt also, die Havelhöhe bietet an, dass man die Nabelschnur auspulsieren lassen kann. Sie haben nicht so eine riesengroße Entbindungsstation. Es wird gesagt, dass man da gut versorgt wird, was die Verpflegung angeht. Es gibt Elternzimmer, auf die man hoffen darf, die nicht garantiert sind, aber die man hoffen darf. Man darf noch lange im Kreißsaal bleiben, wenn dann das Kind da ist und wird nicht sofort in Anführungszeichen auf den Flur rausgeschoben, sobald man das Kind im Arm hat. Und dieses anthroposophische Konzept, wo wir die Vermutung hatten, dass wir da viele Freiräume haben und wo wir behutsam entbinden können, ohne einen ganz großen schulmedizinischen Stress im Hintergrund, das fanden wir reizvoll und haben uns deswegen dafür entschieden, unter anderem auch deswegen, weil wir Bekannte und Freundinnen hatten, die in der Havelhöhe entbunden haben und die einen positiven Eindruck gewonnen haben. Und ich glaube, auch das hat dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben. Wobei man natürlich sagen muss, dass gegen die Havelhöhe gesprochen hat, dass die Entfernung größer nicht hätte sein können. Also wir wohnen im Süden und die Havelhöhe ist oben in Spandau. Für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, das ist ganz weit im Norden, ist schon fast Brandenburg. Man kann sagen, dass das Krankenhaus wirklich nicht weiter hätte entfernt sein können. Also wenn man in Berlin bleibt, kriegt man es fast nicht weiter weg. Und jetzt im Nachhinein würden diese Entscheidungen vor allem deswegen auch nicht so nochmal treffen.
Ja, und bei der Havelhöhe ist es ja auch so, dass die sehr beliebt ist. Das heißt, man muss sich da anmelden, um einen Platz zu bekommen. Ich erinnere mich noch, du hast mir irgendwann ganz aufgeregt eine Nachricht geschrieben, dass du irgendwie um Mitternacht, bis Mitternacht wach geblieben bist, um eine Minute nach Mitternacht, als die Anmeldung freigeschaltet war,
genau so war's.
Auf die Warteliste zu setzen.
Die haben umgestellt. Früher sollte man da anrufen und die hatten dann eine in Anführungszeichen Hotline, bei der man sich melden kann. Die hatten vor nicht, also als wir unseren Termin hatten, kurz davor haben sie umgestellt und da war es dann so, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dass ich rausgefunden habe im Voraus, um 0 Uhr werden die neuen Termine freigeschaltet. Und dann, wir waren gerade im Urlaub, ich war in Österreich in den Bergen, wir hatten gutes WLAN und dann saß ich um 0 Uhr vorm Rechner, habe um 0 Uhr und eine Sekunde die Webseite neu geladen, den Termin gebucht, hat funktioniert. Um 0 Uhr 4 waren alle Termine weg. Insofern war das ein richtiger Einsatz.
Super, da saßen wahrscheinlich mehrere.
Ja, da waren wir nicht die Einzigen, die das vorher so ausgecheckt haben. Ja, genau, ja.
Ja. Wie ging es denn, Charlotte, generell, abgesehen von Corona und all den Hürden, die das mit sich gebracht hat, während der Schwangerschaft körperlich?
Ja, ich habe sie als sehr positiv über die Schwangerschaft erlebt, sicherlich dann im Weiteren, also die Übelkeit ließ bei ihr Gott sei Dank relativ schnell nach und dann hat sie auch noch lange weiter studiert. Sie hat ein anspruchsvolles Studium, was sie macht und hat das fast bis es dann auch nicht mehr ging, also dass sie dann zu schwanger war, auch noch weitergemacht. Und das, glaube ich, ist ja auch ein Indikator dafür, dass sie sich so wohl gefühlt hat, dass sie noch bis weit in die Schwangerschaft hinein weiter studieren konnte und lernen und Prüfungen ablegen konnte. Und am Ende war es dann so, wenn ich das richtig erinnere, dass natürlich aber die körperlichen Einschränkungen, besonders die, die sich auf den Schlaf auswirken, einen Effekt auf sie hatten. Und dieser, sich eben nicht so drehen zu können im Schlaf, sich nicht auf den Bauch drehen können, daran kann ich mich gut erinnern, dass das ein Punkt war, wo sie sich gewünscht hat, dann nach der Schwangerschaft eben das wieder tun zu können, wieder freier schlafen zu können. Man weiß ja noch nicht so genau, wie das dann wird, wenn das Kind im Bett ist und dass man natürlich nicht guten schlafen oder man verdrängt es vielleicht auch. Aber das waren so die Punkte, die ich erinnere. Es gab einen Punkt, wo Verdacht auf Diabetes bestand, der sich aber zerstreut hat. Vielleicht hat sie doch ein Glas Orangensaft vorher getrunken. Jedenfalls gab es da einen Test und der Zuckerwert war recht hoch. Dann hat man den aber nochmal wiederholt und da war dann alles gut. Da war kurz Sorge. Sie hatte dann auch schon die Ernährung angepasst. Und beim zweiten Test war es dann aber so, dass es keine Hinweise auf eine Schwangerschaftsdiabetes gab, was natürlich beruhigend war. Insofern, aus meiner Perspektive hat sie hat sie die Schwangerschaft gut gemeistert und hatte auch gute Voraussetzungen gehabt.
Wie habt ihr euch denn auch gemeinsam auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs machen können?
Ja, und auch hier, das wird sich jetzt auch noch so ein bisschen durchziehen, ne? Aber auch hier waren die Corona-Einschränkungen so, und da war es dann auch unangenehm, fand ich. Hier waren die Corona-Einschränkungen für uns keine Hilfe. Wir haben dann einen Online-Schwangerschaftsvorbereitungskurs gemacht, der auf ein Wochenende gelegt wurde, also Samstag und Sonntag, was, glaube ich, vor allem für die Hebamme sehr angenehm war, weil sie dann eben nicht 8 Termine hat, weniger Reisetätigkeit in Anführungszeichen, sondern sie konnte diesen Kurs dann an einem Wochenende abhalten. Ich fand das widrig, weil natürlich ein gerüttelt Maß der Hilfe, die man in so einem Kurs bekommt, auch die Verbindung zu den anderen Paaren ist, die natürlich deutlich nicht so intensiv sein kann wie in so einem Online-Kurs, wenn dann die Kamera ausgeht und man sieht sich nicht mehr. Gerade auch mit den Vätern sich zu unterhalten, den anderen Vätern in der Gruppe und natürlich auch für Schotte, die anderen werdenden Mütter. Das war leider so und da habe ich es auch als unangenehm empfunden. Ich hätte sehr gerne über mehrere Wochen mit Zeit und mit Austauschen mit dem anderen und auch zusammen da auf dem Boden sitzen und mit irgendwelchen Bällen arbeiten. Ich hatte mich darauf total gefreut, fast so wie aufs Baby schwimmen und das war uns verwehrt. Auch hier wieder, okay, das ist in Kauf zu nehmen, ja, aber es war doch bedauerlich. Aber wir haben diesen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht und ich erinnere mich am besten an die Übung, wo man die Hand ins Eiswasser machen sollte, um diesen Schmerz auszuhalten und dann auch die Erfahrung zu machen, dass wenn man die Hand wieder rausnimmt, der Schmerz hört auf. Und diese Entspannung zu genießen und auszukosten, das war so eine kleine Achtsamkeitsübung, die wir da gemacht haben, wo wir dann zu Hause da auf unserer Couch saßen, beide mit unseren Pfötchen im Eisbecher. und daran kann ich mich zum Beispiel gut erinnern. Also wir haben so einen Kurs gemacht. Ja.
Ja. Und wie war denn deine Vorstellung oder auch deine Erwartung, wie deine Rolle aussehen wird während der Geburt?
Also ich hatte vor allem diesen Punkt nach der Geburt vor Augen, sprich also, dass ich mir das weiße Handtuch über den Arm legen werde und den Laden am Laufen halte, während die beiden im Bett liegen und von mir berüttelt werden. Das haben wir dann auch so gemacht. Über die eigentliche Entbindung, da war ich doch recht nervös, weil mir das so unklar war, wie das genau sein wird. Und man weiß es ja auch im Vorab nicht, ob man nach 3 Stunden wieder nach Hause fahren kann oder ob man eine Woche im Krankenhaus ist. Und man kann sich darauf deswegen gedanklich nur schwer einstellen, weil es unklar ist, wie wird es laufen? Was wird passieren? Und auch wenn man sich darauf vorbereitet, ein Bild vor Augen hatte ich dann doch nicht. Insofern war das der Punkt, wo ich am nervösesten war. Und natürlich ist es aber so, oder am gespanntesten war, was kann ich denn da überhaupt machen? Glaube ich, eine Frage, die sich auch viele Väter stellen. Und ja, insofern hatte ich vor allem für die Zeit nach der Entbindung einen Plan. Für die eigentliche Entbindung Das war für mich unklar. Und natürlich haben wir darüber im Kurs gesprochen, ne, dass dann der Vater natürlich erstens den Fahrdienst macht, den Shuttle-Service zum Krankenhaus, auch durchaus beim Kommunizieren hilft, der Frau beisteht, das sowieso, ne, dann aber auch dadurch, dass die Frauen ja meistens oder vielleicht sogar immer unter einer Anspannung stehen, ob der körperlichen Situation oder auch der psychologischen Situation, dass man dadurch, dass man dieses Handicap in der Situation nicht hat als Vater, ein Auge drauf zu haben und zu gucken, wie läuft's hier gerade und kann ich hier vielleicht Vorschläge machen, ja, was ja auch ein Punkt war, den wir im Geburtsvorbereitungskurs angesprochen haben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass was in die falsche Richtung geht, sprecht das an. Sie hatte sogar uns so eine Kommunikationsregel gegeben, die mit so einer Abkürzung versehen war, die mir jetzt nicht mehr erinnerlich ist, wie man das dann macht, wenn man von der Hebamme betreut wird, wie unter der Entbindung und das Gefühl hat, Momentchen mal, warum machen wir das jetzt so oder warum läuft das so? Und dass man ermutigt wurde, dass uns die Hebamme, die den Kurs gemacht hat, ermutigt wo, hat, da in Anführungszeichen den Mund aufzumachen und sich zu melden, was für uns auch ein guter Hinweis war.
Das ist, manchmal wird es im Englischen als Brain abgekürzt, im Deutschen als VRANI. Vorteile, Risiken, Alternativen, Nebenwirkungen, Intuition.
Perfekt, das war's.
Genau.
Das war's.
Genau. Okay, wie fing denn dann die Geburt an und wie ging es euch beiden so auch in den Tagen und Wochen vor der Geburt?
Ganz gut. Wir hatten einen gesunden, ich verwechsel immer Embryo oder Fötus, eins von beiden. Wir hatten ein gesundes Baby im Bauch. Wir haben alle nicht invasiven Untersuchungen gemacht, außer der Blutabnahme, die haben wir gemacht, aber Fruchtwasseruntersuchungen zum Beispiel nicht. Wir hatten also einen sehr hohen Zuversichtlichkeitsgrad, weil alle Voruntersuchungen gut gelaufen sind. Also ne, der Nacken war in Ordnung, alle Ultraschall sind gut gelaufen, die Plazenta saß schön weit hinten, so dass man, dass er auch selfiefähig war, und man da gute Aufnahmen machen kann. Wir haben auch so eine 3D-Fotos dann von ihm bekommen, was sehr praktisch funktioniert. Man lädt sich eine App runter und kriegt die Bilder dann darauf. Insofern waren wir sehr zuversichtlich und sind da guten Mutes reingegangen. Und Charlotte ging es ja auch so, wie es einem eben gut geht, wenn man hochschwanger ist. Und dann war es so, dass am Freitag, den 17. Dezember, dann war noch ein Freund zu Besuch, der ging dann und dann ging es los. Und ja, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass das jetzt 4 Tage werden. Das war uns nicht klar. Am Freitag hat Charlotte das erste Gefühl gehabt und wusste nicht genau, ob das jetzt losgeht oder ob das doch was anderes ist. Und so war es dann aber auch. Sie hat sich dann hingelegt und es wurde dann klar über einen gewissen Zeitraum, einige Stunden, dass das jetzt beginnende Wehen sind. Und das fanden wir cool. Jetzt geht's los. Das fanden wir gut. Ja, und dann begann so ein bisschen die Zeit des Wartens. So, wann ruft man jetzt im Krankenhaus an? Dafür gibt es natürlich Regeln. Wenn die Wehen in bestimmten Intervallen kommen und in einer bestimmten, ne, eine bestimmte Minutenanzahl von Pausen zwischen den Wehen, muss man nicht anrufen und irgendwann kann man dann anrufen. Da haben wir eine Weile gewartet und als es dann intensiver wurde, habe ich dann auch das erste Mal im Krankenhaus angerufen und da wurde aber gesagt, na, jetzt warten wir noch. Gut, dass Sie angerufen haben, aber da warten wir jetzt mal noch. Und dieses Warten sollte auch noch eine ganze Weile anhalten. Und ja, die Nacht war dann unruhig. Charlotte hat versucht zu schlafen, was ihr nicht wirklich gelungen ist, jedenfalls nicht gut. Mir ging es dann genauso. Und das sollte auch bleiben bis Montagmorgen. Heißt also, wir waren dann am Beobachten und man versucht rauszufinden, okay, wo stehen wir gerade? Darf man jetzt wieder anrufen? Ist es noch zu früh? Sind das überhaupt Wehen? Hören die wieder auf? Das sind ganz viele Fragen und wenn man das erste Kind bekommt, dann ist man in einer sehr neuen Situation, die ein großes Abenteuer ist. Und ja, so fing das an und so wurde aus Freitag dann Samstag und wir waren immer noch zu Hause. Und das waren so die Anfänge. Genau.
Was habt ihr in der Zeit gemacht? Also ist irgendwie Charlotte, ist sie rumgelaufen, hat das Becken kreisen lassen oder lag sie eher auf dem Bett? Wie hat sie so die Wehen verarbeitet?
Also was ich erinnere, war sie schon eher in der Horizontalen. Sicherlich hat sie so normale Gänge gemacht, aber es war dann schon, nach meiner Erinnerung, war sie eher im Bett. Und sie wird ganz bestimmt probiert haben, dann da auch verschiedene Positionen auszuprobieren, vielleicht auch Übungen, die sie sich vorher angeguckt hat. Sie hatte sich auch mit Hypnobirthing beschäftigt, dadurch, dass das aber, also ich glaube, da sind wir uns eigentlich gar nicht funktioniert hat, würde ich sagen, dass man die Facette mal außen vor lässt. Sie ist nicht in einem tranceartigen Zustand durch ihre Entbindung geglitten, ohne größere Widrigkeiten in Kauf zu nehmen. Aber das hat sie probiert. Aber nach meiner Erinnerung war es so, dass sie diesen Prozess, diesen körperlichen Vorgang doch als so körperlich anspruchsvoll wahrgenommen hat, dass sie eher im Bett geblieben ist. So ist jedenfalls meine Erinnerung.
Ja,
Ja.
und wann seid ihr dann ins Krankenhaus gefahren?
Ja, das war am Samstagabend. Da war es dann so, dass es schon nicht mehr so leicht war. Da war dann auch keine Leichtigkeit oder gute Laune mehr zu spüren. Die Fahrt nach Spandau war dann schon durchaus eine Herausforderung. Die Straßen sind interessant, ne? Wenn man mal jemanden hat, der auf Stöße im Auto sensibel ist, merkt man erst mal, wie viele es denn doch sind, die man Gullydeckel und so weiter. Und diese Stöße waren ihr zum Beispiel sehr unangenehm, was, glaube ich, ein Indiz dafür ist, ne, dass sie dann, dass das eine herausfordernde Situation war.
Wie
Und
lange
wir
musstet ihr fahren von euch
Na,
zu Hause?
das ist schon Dreiviertelstündchen Minimum. Also, ne, aus dem Süden raus, Stadtautobahn, hoch im Norden, von der Autobahn wieder runter, dann beim Messegelände und von da aus fährt man immer noch eine Weile, ne? Also das ist, fährt man die Heerstraße hoch, für die Berliner, die kennen das, sie ist sehr lang Richtung Olympiastadion und dann ist man dann nach immer noch einer ganzen Zeit dann in der Havelhöhe. Und ja, das hat eine Weile gedauert und was wir da noch nicht wussten, ist, dass wir das auch gleich wieder zurückfahren dürfen. Ja, genau. Und dann waren wir da und saßen noch eine Weile in der Lobby, auch hier wieder Corona. Wir durften nicht einfach so rein und was sich dann auch als nachteilig herausgestellt ist, dass ich auch nicht mitkommen durfte zum Untersuchungsgespräch mit der Hebamme. Ich habe dann draußen gewartet, auch eine ganze Weile. Wir waren da einen Moment. Also wir waren so zwischen, weiß ich nicht, 16, 18 Uhr wie da. Draußen war stockduster. Und wir warteten dann noch eine Weile, was natürlich unangenehm ist. Ja, ich weiß, meine Frau Schlotter, weiß nicht, ob man das sagen kann. Geht's nicht so gut, ne? Also man soll ja oder man will ja versuchen, das nicht so in so Richtung Krankheit, Schmerzen, Unangenehmen zu drücken. Aber so ist es, wenn man dann daneben seinem Partner, neben seiner Partnerin sitzt und in ihren Augen sieht, dass sie sich das jetzt, ne, dass das jetzt, dass sie jetzt tapfer sein muss. Und das war sie und das war sie auch die ganze Zeit und hat das hervorragend gemacht. Aber natürlich sehe ich an ihrem Gesicht, dass sie sich gerade zusammenreißt und dann sitzt man da und wartet. Und dann durfte sie dann irgendwann rein. Das hat einen Moment gedauert und ich hab gewartet draußen und dann kam sie nach einem für mich endlos wirkenden Zeitraum wieder raus und meinte, das ist es noch nicht. Und sie meinte, das sind noch keine Wehen. Das hat die bestimmt nicht gesagt. Ne? Ich will meiner Frau nicht unterstellen, dass sie das falsch verstanden hat, aber ich glaube, es wäre wirklich gut gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre. Man ist in der Situation sehr angespannt und man hat da eine Autoritätsperson, eine Hebamme, die war auch schon was älter. Und man sagt, ne, man hat natürlich sofort das Gefühl, die weiß, wovon sie redet. Und dann kam sie wieder raus und meinte, das ist es noch nicht. Was da genau gesagt wurde und ob es nicht doch gut gewesen wäre, jemanden, der gerade nicht so in einer angespannten Situation ist, da dabei zu sein und zu fragen, ob man den CTG vielleicht nochmal anlegen kann, um zu gucken, ob, wenn wir jetzt nochmal eine halbe Stunde messen, die Ergebnisse dieselben sind. Also jedenfalls kamen sie raus, Der Muttermund war noch nicht weit genug geöffnet und die Wehen waren noch nicht stark oder nicht regelmäßig genug. Und was, glaube ich, wirklich widrig war, war, dass es auch keine genaue Absprache gab, wie geht's jetzt weiter. Woran ich mich erinnere, ist die Formulierung, die Charlotte mir wiedergegeben hat von der Hebamme. Ich habe die gar nicht gesehen, nur einmal kurz im Vorbeigehen, dass sie meinte, vielleicht sehen wir uns in 2 Stunden wieder, vielleicht aber auch erst morgen. So, und das ist ein sehr weites Feld, ne? Was, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und das war's. Das waren die Infos. Wir wussten beide, Charlotte spürt die Auswirkungen der Wehen. Aber wir sind noch nicht so weit und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und ich bin mir nicht sicher, ob das rückblickend betrachtet nicht der erste Fehler war, den wir gemacht haben, dass wir da nicht nochmal intensiver nachgefragt haben. Und auch, dass ich nicht nochmal reingegangen bin und nochmal mit der Hebamme gesprochen habe. Einfach nur, um mir ein Bild zu machen, weil das, was Charlotte da wiedergegeben hat, war das, was sie verstanden hat. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn ein Zweiter auch nochmal sich ein Bild geben lässt und guckt, ob er genau dasselbe versteht oder ob es da nicht auch nochmal eine Version gibt, die vielleicht nochmal anders klingt. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind dann etwas bedröppelt, dann abends wieder nach Hause gefahren. Charlotte hat sich wieder hingelegt und die nächste Nacht kam. Und die Wehen wurden eher intensiver. Und die Nacht war noch mal bewegter und unruhiger und ich versuche die ganze Zeit negative Beschreibungen zu vermeiden, ne? Ich will nicht sagen leidvoller, aber auf jeden Fall so, dass man gemerkt hat, dass das ist eine angespannte Situation. So, die Formulierung hat schon häufiger genutzt. Und so war es dann. Und dann war es die nächste Nacht und die Wehen sind zwar etwas mehr geworden und vielleicht sind die Abstände auch etwas kürzer geworden, aber du willst nicht ein zweites Mal umsonst losfahren. Auf keinen Fall.
Ja.
So, also wartest du und guckst, dass das jetzt so weit geht. Du willst ja nicht der Depp sein, der dann da schon wieder ankommt. Ich schicke dich normal nach Hause. Ist ja auch irgendwie komisch. Mein Gott, schon wieder so eine hyperaktive Mutter. Ja, ach ja, erstes Kind. Und das weiß man ja nicht, ne? Ob die so denken, ob man denen gerade auf den Keks geht. Eine Besorgnis, die man nicht haben sollte. Aber ich glaube schon, dass das bei uns eine Rolle gespielt hat. Ja, wir wollen da jetzt auch nicht die Nervbacken sein. Insofern reißt man sich zusammen. Und dann wurde es Sonntag. Wir sind jetzt also schon am Sonntag. Samstagabend waren wir in der Havelhöhe zum ersten Mal, sind dann abends wieder nach Hause gefahren. Jetzt haben wir Sonntag und es ist hell draußen und Charlotte hat eine Situation, die ja jetzt noch nicht so ist, dass man sagt, okay, jetzt ist völlig klar, los geht's. Und dann hat sie ein bisschen was gegessen, nicht viel, ein paar Happen, nicht viel geschlafen, gar nicht viel. Dann ist sie in die Wanne gegangen, da bin ich mitgekommen und da war es so, dass sie sich dann in die Wanne gesetzt hat und ich habe im Wasser sowas wie einen kleinen Strudel gesehen. Jetzt ist man natürlich Gentleman genug, dass man nicht anspricht, was das jetzt gewesen sein könnte. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, das war die Fruchtblase.
Ja.
Das ist natürlich nicht ganz glücklich, weil so eine geplatzte Fruchtblase ist natürlich so ein Meilenstein. Wuhu! Ja, okay, die Fruchtblase ist auf. Wenn man aber in der Wanne sitzt, dann merkt man das gegebenenfalls nicht. Ich glaube, das war sie. Ob das so ist, weiß kein Mensch. Ja, auf jeden Fall war es so, dass danach es nicht zu einem Austritt von Fruchtwasser gekommen ist. Wir haben nie irgendwas von Fruchtwasser gesehen. Insofern könnte das durchaus sein, wenn man sich in die Wanne setzt, das ist ja auch eine angespannte Situation, also für den Körper meine ich. Man dehnt sich, man streckt sich, das ist durchaus möglich. Und dann war sie in der Wanne, was jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nicht wirklich zu einer Linderung geführt hat. Und dann sind wir wieder runter. Und man wartet. Und man wartet und hofft, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt können wir wieder im Krankenhaus anrufen, jetzt können wir wieder losfahren. Und das kam nicht. Es blieb so, wie es war. Nämlich mit ähnlichen Intervallen und einer ähnlichen Intensität. Und Charlotte, das muss ja für sie was Besonderes gewesen sein, weil sie hatte ja den Satz im Kopf, das ist es noch nicht. Also sprich, was für Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn es das jetzt noch nicht ist?
Mhm. Wie wird's dann noch?
Was kommt denn dann noch, um Gottes Willen? Ja, wie soll denn das werden? Beim ersten Kind weißt du als Frau, man weiß, ne, der wird schmerzhaft. Obwohl man ja auch davon spricht, dass es Wellen sind und keine Wehen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das war bei uns, haben wir so nicht empfunden. Das hat Schulte so nicht empfunden. Was kommt denn dann noch? Und dann war es so, dass wir am Sonntag aber um 16 Uhr einen sowieso schon vorher vereinbarten CTG-Termin hatten. 16 Uhr, irgendwie sowas. Und insofern sind wir dann um circa 15 Uhr am Sonntag wieder Richtung Havelhöhe losgestartet, um diesen sowieso schon geplanten Routinetermin, passt ja, können wir hinfahren und mal CTG machen, ist ja gut. Und da sind wir wieder da auch nach Spandau gefahren und waren dann da und mussten in der Lobby warten, weil da war viel los, ne? Und saßen da eine Weile und Charlotte saß mittlerweile mit einem Gesicht da, wo mir klar war, wie es ihr geht. Und dann kam irgendwann eine Schwester oder eine Geburtshelferin oder eine Hebamme, ich weiß nicht genau, ich habe sie danach nicht nochmal gesehen, und kam und kniete sich hin und berührte meine Frau am Knie und schaute sie an und stellte sich kurz vor und sagte, Sie haben Wehen. Das stimmt. Und auch schon eine ganze Weile. Sie haben Wehen, sagte die. Und dann ging sie rein. Wir hatten geklingelt und gesagt, dass wir zum CTG hier sind. Ne? Da kam aber keiner raus und gesagt, ja, warten Sie. Nun saßen wir dann, haben gewartet. Wir haben auch gesagt, ne, wen? Na, warten Sie. Dann haben wir da gewartet. Lange. Gefühlt ewig. Ja. Wir saßen an der Lobby. Neben uns war die Tür nach draußen, war kalt draußen. Und dann, ne, kniete sich die Dame hin, sagte, Sie haben wen? Das war richtig. Danke fürs Feedback. Und dann ging sie rein und wir warteten noch weiter. Und dann wurde meine Frau in ein Büro gebeten, der wahrscheinlich ein Untersuchungsraum ist, so 10, 12 Quadratmeter groß, und ich durfte mitkommen. Wir waren auch mit Zeug da, ne? Wir hatten die Sachen da, die waren auch noch im Auto. Und dann kam eine wahnsinnig nette Hebamme. Die war ganz toll. Hat mich sofort in die verliebt, in Anführungszeichen. Die war super, die hat cool kommuniziert, die hat man richtig gemerkt, jede Schulung, die sie bekommen hat, hat bei der gefruchtet. Die war aufgeschlossen, die war nett, die hat gelächelt. Darf ich sie jetzt berühren? Ne? Hat irgendwie die richtigen Fragen gestellt und hat Charlotte dann nach dem Entkleiden dann abgetastet. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es
Ja.
nicht. Und hat gesagt, die Fruchtblase ist geplatzt. Das wussten wir ja nicht. Ne? Das, was ich da gesehen hatte, das haben wir ja nicht als Blasensprung verbucht. Ihre Fruchtblase ist geplatzt und der Muttermund ist weit geöffnet. Sie bleiben hier. Und das war das erste Mal, sollte nicht das letzte Mal werden, dass ich in Tränen ausbrach. Ich war so froh, dass wir bleiben können. Dadurch, dass die Wehen sich ja nicht verändert hatten, war mir ja nicht klar, ob die uns jetzt normal nach Hause schicken. Es war ja nichts anders, ja. Aber jetzt war der Muttermund weit genug offen und jetzt war die Fruchtblase geplatzt und jetzt waren die Wehen offensichtlich doch ernst zu nehmen, obwohl das für sie sich, also die Differenz, die hat nicht gesagt, oh ja, jetzt ist nochmal 20% mehr. So war das nicht, ne? Und ich war so erleichtert, dass wir jetzt bleiben dürfen und nicht wieder nach Hause fahren und ich mit meiner Frau zu Hause bin und ja auch außer Apfelscheiben reichen, Körnerkissen warm machen, was willst du machen? Ja. Und dann durften wir bleiben und ich war wahnsinnig erleichtert. Und dann durften wir bleiben und die Hebamme sagte, es ist aber gerade kein Kreißsaal frei. Möchten Sie hier bleiben oder möchten Sie in ein anderes Krankenhaus? Jetzt waren wir halt schon da, ne? Also haben wir gesagt, wir bleiben. Hätten wir gewusst, dass wir jetzt nochmal 4 Stunden warten, hätten wir uns vielleicht anders überlegt. Charlotte war mit mir zusammen 4 Stunden in diesem Büro, wo dann eine spezielle Matte auf dem Boden ausgerollt wurde und diese sehr nette Hebamme hat ihr dann Hinweise gegeben, die Charlotte gut aufnehmen konnte, weil sie sich vorbereitet hat auf die Situation und hat dann da entsprechende Übungen, ich weiß nicht, ob Übungen der richtige Begriff ist, aber Bewegungen gemacht und Stellungen gemacht, um ihre Situation zu lindern. Aber wir haben dann da gewartet und das war dann um, glaube ich, 22 Uhr am Sonntag. Als dann der Kreißsaal frei wurde. Bedauerlicherweise ging diese für mich sehr vertrauenserweckende Hebamme dann in den Feierabend und eine andere Hebamme kam, wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht so ist wie bei der Dame davor. Ja, sagen wir mal so. Das war eine andere Kollegin und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass die Hebamme, die uns da, die bei der wir so ein gutes Gefühl hatten, dann weiter betreut. Dem war aber nicht so. Es kam eine andere Hebamme. Und die wirkte anders, hat, glaube ich, nicht denselben Erfahrungsschatz gehabt, hat auch nicht so wahnsinnig einladend und vertrauenserweckend kommuniziert. Und man merkt, okay, gut, das ist jetzt schade, aber ist so, wir haben eine Hebamme, Gott sei Dank. Ja, und sind dann in den Kreissaal umgezogen, nach einer sehr langen Wartezeit. Auch das hat lange gedauert. Und das wird auch alles, was jetzt passiert, wird alles noch sehr lange dauern. Theo kam am nächsten Morgen um 5, 6 auf die Welt. Heißt also, wir haben noch, jetzt ist 22 Uhr, wir haben noch ein weites Stück vor uns. Und dann zogen wir in den Kreissaal um, ich habe die Sachen geholt und wir waren da. Und das ist da toll. Ja, der Raum ist wirklich groß. Es ist nicht ein kleiner weißer Kreissaal, sondern die haben das Licht gedimmt, die Wände sind in einem relativ warmen Gelb-Orangeton gehalten, der Fußboden, so ein gummiartiger Hartfußboden, ist rötlich gehalten. Das Bett, in Anführungszeichen das Bett, ist gigantisch groß. Da ist ein sehr großes Badezimmer angeschlossen, wo dann eben auch eine Wanne drin ist und so weiter. Das hat alles einen sehr guten Eindruck gemacht. Und dann hat Charlotte mit der Hebamme zusammengearbeitet, ging um einen Einlauf. Dann war das geschehen. Das hat auch eine Weile gedauert, ne? Dann so ins Bad gehen und das machen und dann, ne, sich umziehen, also neue Sachen anziehen und so weiter. Das dauert alles ein Weilchen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und wieder eine dreiviertel Stunde weg. Und dann legte sie sich hin und dann warteten wir auf die Anästhesistin, weil angeboten wurde, eine PDA zu machen. Charlotte ist an diesem Punkt schon so weit, dass dieser Plan, naja, vielleicht könnte man es ja auch ohne PDA machen, völlig ad acta gelegt war. PDA, ja, los, komm, her damit. Ja, das war, da gab es kein Zögern. Und dann haben wir irgendwie da gewartet, bis die Anästhesistin da war. Die hat die PDA gemacht, die hat Charlotte sehr gut mitgemacht. Sie war auch da, wie die ganze Zeit schon, sehr, sehr, sehr darauf bedacht, sich zusammenzureißen, nicht der richtige Begriff, aber sich zu kontrollieren, und hat dann diese PDA bekommen. Und dann war die Ansage, okay, jetzt schlafen wir erstmal ein bisschen, und das war gut, und sie hat geschlafen wie ein Stein, und das war dann, glaube ich, 2 Stunden oder so, sowas in der Drehe hat sie geschlafen. Ich habe dann da gewartet, ich konnte nicht schlafen. Habe mich auch neben sie gelegt, aber es hat nicht funktioniert. Ich war zu sehr auf 180 und da waren auch überall Schläuche und so. Also waren schon Instrumente, die da bestimmt ihre Vitalfunktion überwacht haben. Und ja, genau, habe dann was gegessen. Wir haben uns Essen mitgebracht, das würde ich auch empfehlen. Ordentlich futtern, man weiß nie, wie lange man da ist. Bei uns war es lange, wir hätten noch mehr mitnehmen sollen. Ich habe mir dann da Smoothies und Zeugs reingedrückt, und das hat geholfen, ne, so ein bisschen auf Spur zu bleiben. Und dann wurde sie wieder wach und dann war die Frage, so was nun? Und dann hat sie einen venenfördernden Tropf bekommen, und dann ging das Warten los. Und wieder wie bei den Venen, ja, es war jetzt nicht so, dass Theo sich sofort rausgekämpft hätte, sondern wir warteten. Und dann, ja, war es dann um 1 oder so, sowas in der Drehe, und es passierte nichts. Die Hebamme hatte wenig Zeit, muss man sagen. Also sprich, und man weiß nicht, ne, in was für einer Situation sie war. Vielleicht ist es total professionell von ihr gewesen, dass sie uns nicht gesagt hat, dass sie gerade 3 Entbindungen gleichzeitig macht, was uns ja bestimmt nervös gemacht hätte. Vielleicht war es aber so, ich weiß es nicht. Ich war im Kreissaal. Fest steht ist, dass sie nicht viel da war, eher selten. Wir waren hauptsächlich alleine und es passierte nichts. Und dann war es so, dass Charlotte das Gefühl hatte, dass die Betäubung der PDA eher nach unten in die Beine geht und nicht nach oben. Mhm. Natürlich widrig, ja. Und dann hat die Hebamme gesagt, okay, dann wechseln wir jetzt den Tropf. Heißt also, warten. Weil dann musste die Anästhesistin wiederkommen, hat einen neuen Tropf mitgebracht. Die PDA funktioniert ja über einen Tropf und dieses venenfördernde Mittel läuft auch über einen Tropf, und dieses Schmerzmittel, was man da über den Rücken dann verabreicht bekommt, läuft da rein, und da wurde die Maschine ausgewechselt. Jetzt kommt die aber nicht sofort, sondern das dauert eine halbe Stunde, bis die Anästhesistin da wieder da ist. Und wir waren ja seit Freitagabend am Start, ja, und es ist jetzt Montagmorgen. Und ne, dann dauert das und dann wird das gewechselt. So, und dann wechselt man das. Dass die Maschine sah genauso aus und die Wirkung, sagte Charlotte, wäre wohl besser. Aber das mussten wir ja erstmal rausfinden. Also, ne, da wurde gewechselt und dann warten wir, so ist jetzt besser. Geht es jetzt nach oben, die Betäubung, und nicht nach unten in die Knie. Und war dann auch so. Aber das muss man ja auch erstmal wieder abwarten. Ne? Und so warteten wir. Und wir warteten immer länger. Und es wurde 2 und 3. Und es passierte nichts. Und ich weiß nicht, ob der Vater das Recht hat zu sagen, dass auch der Vater dann irgendwann an so einem Punkt ist. Ich habe dann auch langsam einen Kreislauf bekommen, weil ich war halt, bin viel rumgelaufen, habe versucht, irgendwie was Nützliches zu machen, war auch sehr müde und es passierte nichts. Und er lag da und ja, hat durch die PDA natürlich jetzt keine großen Schmerzen gehabt, gemerkt hat sie aber noch was, aber es war jetzt so, dass das zu machen war, ja. Und irgendwann, so um 3, 4 Uhr morgens, die Hebamme war nicht da. Und sie kam dann rein und ich meinte, können wir jetzt schauen, was wir jetzt machen? Ja, ich komme gleich, ich muss jetzt aber noch ein Kind zur Mutter legen. Okay, dann muss sie jetzt ein Kind zur Mutter legen. Da kann man ja schwer was gegen sagen, ne? Also ist sie wieder raus, Tür zu. So, dann steht man da wieder zu zweit. Oder sie liegend, ich stehend, um genau zu sein. Man wartet und irgendwann kam die Chefärztin. Ich wusste nicht, dass das die Chefärztin ist. Und ich meinte dann, ich muss sagen, ich war dann auch ungehalten, weil was sollte passieren? Das ging jetzt schon eine Weile. Wir hatten den Venenverlauf Tropf. Charlotte war immer noch in einer sehr angespannten Situation. Das Kind kam nicht. Wird's Dienstag? Ja, was passiert? Und ich meinte, können wir zu einem Punkt kommen? Also klar, wir sind in einer anthroposophischen Klinik. Da ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Ärzte reinkommen und sagen, so, jetzt holen wir ihn raus. Sondern klar, da ist halt ein bisschen mehr Zeit hinter. Aber es war jetzt mittlerweile doch recht viel Zeit. Und dann meinte ich der Chefärztin, wir müssen jetzt hier mal zu einem Punkt kommen. Die Formulierung war, glaube ich, nicht so besonders elegant, aber die hat verstanden, was ich meinte. Und sagte, ja, ich sagte, Hebamme Bescheid. Die kam aber nicht. Und dann kam irgendwann wieder die Chefärztin. Keine Ahnung, warum eigentlich. Die wollte da irgendwas. Und ich meinte, was ist denn jetzt? Und dann war die denn da, die Hebamme? Nee, die war nicht da. Ach so, na, ich komme gleich. Und dann kam sie auch gleich und meine Frau hatte Fieber. Und das ist nicht gut. Wir haben sehr lange gewartet und es wurde dann im Endeffekt so lange gewartet, bis sie Fieber hatte. Und das ist nicht gut, weil, ne, das weißt du besser als ich, aber ich versuche es mal in meinen Worten zusammenzufassen. Aufgrund der erhöhten Temperatur können sich Bakterien besser vermehren und das auch im vaginalen Bereich. Und das ist für das Kind eventuell ungünstig. Und dann sagte die Chefärztin, okay, dann machen wir jetzt Sauglocke. Und jetzt dauert es bloß noch 5 Minuten. In 5 Minuten wird Theo geboren sein. Das ging dann sehr schnell. Heißt also, sie hat gesehen, die Temperatur ist erhöht. Wer weiß, wie lange schon. So oft war die Hebamme ja nicht da, um das zu checken, zu tracken, wie auch immer. Und dann war Sauglocke und ich stand neben Charlotte. Charlotte sollte drücken, also pressen, meine ich, so dass der Kopf ein bisschen rausguckt. Den hatte man vorher auch schon mal gesehen. Die Hebamme hatte vorher an irgendeinem Punkt schon gesagt, ich kann den Kopf schon sehen. Das war aber schon bestimmt 2 Stunden her oder sowas in der Art. Und dann so, okay, jetzt Sauglocke. Und dann habe ich mich neben Charlotte gestellt, habe sie an Hand und Schulter gefasst und wir haben zusammen dann gepresst. Und dann war der Kopf ein Stück weit draußen, Sauglocke dran, so klingt das auch wirklich. Und dann kam ein kleiner Kürbiskopf auf die Welt und dann war Theo da. Und wir waren natürlich erstmal erleichtert. Okay, wichtiger Schritt. Und dann wurde er ihr hingelegt und jetzt fingen die Probleme an. Bisher war das alles noch, ne, zwar lang, aber okay. Und jetzt wurde es langsam ungünstig, weil er auf ihrer Brust lag und sie hat versucht, ihn zu stillen, also hat versucht, ihm was zu trinken zu geben, die Brust anzubieten, hat er nicht so wirklich genommen und die Chefärztin ging raus. Und kam mit jemandem wieder, eine anthroposophische Klinik, ne? Der hatte jetzt keinen weißen Kittel an, der hatte so einen zerzausten Wollpulli an. Und ich wusste nicht, wer das ist, und sie stellte ihn uns vor, ist ein Kinderarzt. Und der stellte sich neben das Bett und guckte konzentriert in die Ecke. Und ich habe gesehen, okay, der hört gerade irgendwas offenbar, der lauscht gerade. Und ich habe gefragt, ist alles okay? Und sie meinte, ich weiß nicht genau, was sie dann gesagt hat, die Chefärztin, ne? Charlotte hatte Theo im Arm. Und ich stand da und ja, sie hören wohl auf die Atmung. Und es gibt ein Phänomen, was Knorksen heißt. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Heißt also, ich versuche das mal nachzumachen, die Kinder machen sowas in der Art. Ja, also beim Atmen ein grunzendes Geräusch, sowas. Und das ist schön, wenn es nicht da ist. Und dann war der Kinderarzt da und nahm dann das Kind, lag es, das Neugeborene, legte es auf so ein Sideboard, was da stand, hat ihn dann irgendwie sich angeguckt und war offenbar mit der Atmung nicht einverstanden. Und das war dann so, dass er so ein Gerät mit so einem roten Lichtchen, das kennen bestimmt viele, den man so an die Haut legt und diese Diode oder was auch immer das ist, misst dann den Blutsauerstoffgehalt. Mein Handy hat das auch. Viel anders sah das nicht aus. Und der Sauerstoffgehalt war wohl nicht so gut. Und das willst du nicht hören, ne? Die Info brauchst du nicht. Vor allem nicht nach so einer langen Zeit der Arbeit, die vor allem Charlotte gemacht hat und wir ja aber auch zusammen. Und Charlotte war total gefasst, die Schmerzmittel haben ihr geholfen, sie hat zugehört und war konzentriert und wollte das hören, was da jetzt kommt. Und dann meinte der Kinderarzt, der wird jetzt weiter untersucht, hat das Kind gehalten, wir nicht. Und dann ging es raus aus dem Kreißsaal. Charlotte blieb natürlich im Kreißsaal und wartete da und ich bin mitgegangen und wir gingen in den Reanimationsraum. Na wunderbar, jetzt gehen wir in den Reanimationsraum. Da wollten wir eigentlich nicht rein. Er wurde nicht reanimiert, ne? Aber er hat dann da, wurde untersucht von diesem Kinderarzt. Gott sei Dank war der da. Ich glaube, die sind gar nicht immer unbedingt da. Und dann ging's los. Dann wurde Theo abgesaugt, heißt, er hat einen Schlauch an den Hals bekommen und die haben versucht, da wahrscheinlich Sekret abzusaugen. Er hat Sauerstoff über die Nase bekommen und Fieberthermometer in Po. Ne? Willkommen auf der Erde. Da wurde erstmal jedes Loch ausprobiert. Im Ohr war, glaube ich, auch. Hat wahrscheinlich geguckt, ob es da eine Entzündung gibt. Und es ist denkbar, dass das aufgrund des Fiebers zustande kam, dass er eine, ach, wie hieß denn das jetzt? Gibt es einen Begriff für, vielleicht fällt es mir noch ein, aber dieses Thema, was er da, oder dieses Phänomen, dass der Verdacht war, dass die Lunge nicht respiratorische Anpassungsstörung, da habe ich es. Der Verdacht, den der Kinderarzt hatte, war, dass es eine respiratorische Anpassungsstörung war. Respiratorischer Apparat ist, glaube ich, so der Atem, die Anlagen fürs Atmen. Und da hat er einen Verdacht gehabt, dass das nicht gut, dass da irgendwas nicht passen könnte. Und dann lagen wir da, er hat so ein Mützchen aufbekommen von der Havelhöhe, die haben wir auch noch, die passt jetzt auf meine Faust. Theo passt die schon lange nicht mehr. Und lag dann da mit dem Mützchen, sah niedlich aus, hat ein Kabel in der Nase gehabt, und das Kabel, was den Blutsauerstoffgehalt weitermaß, und der Kinderarzt war nicht zufrieden mit den Werten. Und ich sollte ihm die Hand auf die Brust legen, was dann der Chefarzt von der Station nebenan, der da so die Mutter-Kind-Station sozusagen macht, meinte, soll ich lieber nicht machen, weil meine Hand zu schwer ist. Meine große Pranke da, so groß ist die nicht, ne, aber meine schwere Hand auf diesem zarten Babybrüstchen, das ist wohl zu schwer, habe ich dann immer wieder runtergenommen, nach 2 Stunden oder so, pff, noch eine Weile gestanden. Und ja, und dann war die Frage, was passiert jetzt? Und er war nicht zufrieden, der Kinderarzt, mit dem, was er da gesehen und gehört hat. Und dann war klar, Theo wird jetzt abgeholt. Theo muss in ein anderes Krankenhaus. Wir können nicht in der Havelhöhe bleiben.
Weil die Havelhöhe keine Kinderintensivstation hat.
Das ist richtig. Die Havelhöhe hat keine Neonatologie, keine Kinderintensivstation. Heißt also, alles klar, wir fahren jetzt also in die Kinderintensivstation. Gut, okay, dann machen wir das jetzt. So, wir haben Corona-Zeiten, heißt Krankentransporte sind rar. Wir haben lange gewartet. Mittlerweile ist es sowas wie 8, 9 Uhr morgens oder sowas in der Art. Charlotte wird mittlerweile operiert. Charlotte hat durch die Saugglocke beträchtliche Geburtsverletzungen erlitten, die operiert werden müssen und ausgeschabt. Also auch nochmal, ne, auch nochmal weiterhin für sie ein heftiger Eingriff, aber die
Also
PDA
ganz kurz
sitzt.
die Ausschabung, wahrscheinlich weil die Plazenta sich nicht komplett
Ich war
gelöst.
halt nicht mehr im Raum, ne? Ich glaube, so war's. Ich war ja bei Theo in dem Reanimationsraum und was die Hebamme und Charlotte dann da im Kreißsaal gemacht haben, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, so war's. Ich glaube ja. Ich glaube, da musste noch ein Stück Plazenta, musste noch raus. Insofern wurde
Und
Charlotte auch.
Geburtsverletzungen, weißt du, was für ein Riss das war?
Ja, 3B.
Okay, das ist schon ziemlich heftig.
Genau, ja, das ist relativ viel.
Das heißt, sie musste unter Vollnarkose operiert werden.
Das weiß ich nicht genau, wenn du das sagst, wird es so gewesen sein.
Wird
Ja.
meistens, glaube ich, unter Vollnarkose geben. Oder naja, wenn sie eine PDA
Die
hatte, wurde
PDA
die
saß
vielleicht
ja, ich
auch.
glaube, es wurde so gemacht, weil sie wurde danach wach, genau, sie wurde dann wach in diesen Reanimationsraum geschickt. Klar war, Theo wird jetzt abgeholt. Und klar war, er kommt nicht nach Westend, da kam der Kinderarzt, sondern er kommt nach Friedrichshain. Also ins Vivantes in Berlin-Friedrichshain. Friedrichshain ist in der Mitte von Berlin, ehemals Ostberlin, ein relativ großes Krankenhaus, was auch ganz, ganz gut ist, meine ich jedenfalls. Und der kommt da jetzt hin.
Ganz kurz, du hast gerade
Und
das Westend angesprochen.
ja.
Das Westend wäre das nächstgelegene Krankenhaus
Ja,
von der
genau, weil die hatten
Havelhöhe
nichts, die hatten nichts
und
frei, ja.
deswegen der
Ja, die hat.
Transport wieder durch halb Berlin zurück.
Ja, genau. Also Theo sollte abgeholt werden. Und sie wurde dann nochmal reingeschoben, damit sie ihm Hallo sagen kann. Charlotte war super, total gefasst. Die wurde gerade operiert, hat eine sehr lange Zeit des Erwehen und dann diese Entbindung gehabt und wurde da gerade operiert. Die waren aber wohl auch nett zu ihr. Sie war sehr gefasst, sehr stark, sehr tapfer. Sie hat das super gemacht. Und wurde dann zu uns reingeschoben und hat ihn kurz berührt. Und dann war aber klar, wir warten jetzt, bis er weg kann. Und das dauerte. Ne? Krankentransport hat lange gedauert, bestimmt nochmal 2 Stunden oder so. So, und dann kommt da ein Krankenwagen, 2 Feuerwehrleute und 2 Betreuer, die für das Kind da sind und ein Brutkasten in raumschiffartigen Ausmaßen.
Du hast
Also
mir
sprich,
damals ein Foto geschickt, ich erinnere mich, ja.
so ein Krankenwagenbett halt mit Rollen unten, ne, die dann so ausklappen, wenn der Wagen rausgezogen wird, und auf diesem Wagen drauf, in der vollen Länge ein Brutkasten mit, man sieht sehr viel Technik, der ist gelb und hat eine Scheibe und ist gigantisch groß. Und dann stehen da 4 Feuerwehrleute, dann kamen die beiden Betreuer, Entschuldigung, 2 Feuerwehrleute und die beiden Betreuer aus dem Krankenhaus, die mussten also da erstmal hinkommen und haben ihn dann quasi untersucht oder Transport fertig gemacht, ist wahrscheinlich besser. Der Chefarzt von der Mutter-Kind-Station, der war sehr nett. So stelle ich mir einen anthroposophischen Chefarzt vor. Der war sehr sympathisch, bisschen verhuddelt vielleicht, aber ich glaube, der war ein super Typ. Haben ihn Transport fertig gemacht und dann kam Theo in diesen Brutkasten und wurde an den Sauerstoff da angeschlossen und ich habe ihm mein T-Shirt unter den Kopf gelegt, damit er da irgendwie was riechen kann, das möge wohl helfen, solle wohl helfen, dass er da einen Geruch hat, den er schon mal gerochen hat. Und dann bin ich raus mit zum Krankenwagen. Theo wurde da reingeschoben. Ich konnte nicht mitfahren, weil die waren ja schon zu viert. Und dann war Theo weg. Und ich ging wieder rein. Charlotte konnte noch nicht weggefahren werden, weil es keinen Krankentransport gab. Der wird erst in 2 Stunden ankommen. Und dann war Charlotte wieder im Kreissaal, war fertig operiert und war gut drauf. Und also was heißt gut drauf? Aber die hat gegessen, ne? Die lag dann da im Bett und hat da Reibekuchen bekommen. Es war jetzt also offensichtlich schon Mittag, jetzt wo ich sage, das muss ja dann schon Mittag gewesen sein. Und ich komme rein in den Kreißsaal und wir sitzen zu zweit im Kreißsaal und das Baby ist weg. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Sie war total gefasst, vielleicht auch so ein bisschen abgefedert von den Schmerzmitteln, die sie ja noch hatte oder unter deren Wirkung sie noch stand, sagen wir mal so. Aber bei mir war so der Grad erreicht. Und, boah, Gott, oh Gott, oh Gott. Und hat sie mich getröstet, weißt du? Da stellt man sich so aber auch nicht vor. Insofern wischt man sich das dann aus dem Gesicht und reißt sich zusammen. Das geht jetzt nicht, dass Charlotte, die hier die Hauptarbeit gemacht hat, hier gefasst im Bett sieht und Reibekuchen isst und mit der Situation umgeht, mustergültig. Und ich stehe da und mir fällt alles aus dem Gesicht. Insofern, ja, reißt man sich dann zusammen und wir haben dann zusammen gewartet. Ja, wir haben dann zusammen gewartet, bis hier Krankentransport kam. Da kam dann, unsere Hebamme war nicht mehr da, also die Entbindung quasi betreut hat, bevor dann die Chefärztin kam. Und da kam dann eine andere und ich finde, die wirkte irgendwie merkwürdig, vielleicht so ein bisschen betroffen. Ich weiß nicht im Nachhinein, ob die sich nicht auch klar waren, dass das jetzt so geil nicht gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich da. War ja
Und
auch
gab es in
schon.
irgendeiner Form nochmal ein Nachgespräch mit
Ja, wir
Frau
hätten das machen können. Deine Mutter meinte auch, die wären ja danach dann irgendwann, haben wir nochmal telefoniert, deine Mutter meinte auch, also wenn jemand für ein Nachgespräch bereit ist, dann ja wohl die Havelhöhe. Wir haben es dann aber nicht gemacht.
Hm. Nur vielleicht auch einfach nochmal für den Kontext zu setzen mit der PDA. Also ein Fieber während der Geburt kann immer mal auftreten, ist so. Die PDA erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fieber auftritt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Frauen, die eine PDA haben, regelmäßig kontrolliert werden.
Ja, das ist wahr. Und es ist natürlich nicht leicht, wenn die Hebamme, könnte es gewesen sein, einfach auf mehreren Hochzeiten Schrägstrich in Bindungen tanzen muss. Wer
Ja,
weiß,
und das
vielleicht
ist
hatte.
leider der Hebammenmangel,
Ja.
deutschlandweit, österreichweit.
Ja.
War bestimmt nicht böse Absicht, dass sie gesagt hat, da gehe ich nicht rein und schau nach,
Das glaube
sondern
ich auch nicht.
einfach
Ja.
der Zustand in den
Ja.
Kreissälen. Ja.
Das denke ich auch. Ja, das denke
Geil.
ich auch.
Aber ihr seid dann von der Havelhöhe ins Vivantes nach Friedrichshain gefahren. Wie ging es da
Genau.
weiter?
Genau, also Charlotte wurde dann endlich auch abgeholt. Ich bin dann mit dem Auto Richtung Friedrichshain gefahren, sie mit dem Krankenwagen, habe die Sachen mitgenommen und
Dass du überhaupt noch fahrfähig warst.
naja, wer weiß, ob ich das war. Ich hab auch viel geweint im Auto. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich nicht fahren sollen, aber ja, na gut. War dann so ein bisschen komisch, weil ich stand an der Ampel und dachte, wenn jetzt hier einer rüberguckt, die mich da aufgelöst im Auto sehen, die denken, ich spinne. Vielleicht hätte ich ein Taxi nehmen sollen, wer weiß. Bin in Friedrichshain gefahren, habe Theo da gefunden auf der, ich bin gar nicht erkannt, die sahen alle gleich aus, die da lagen. Und ich kannte ihn auch noch nicht so gut. Bin auf meinem falschen Bett stehen geblieben. Die waren da sehr nett. Die Neonatologie auf im Vivantes sieht, finde ich, super aus. Pro Zimmer sowas wie 4 Betten. Und Lautstärkemesser, der da hängt, dass man auch nicht zu laut ist. Und die Schwester, ich glaube Nicole hieß sie oder Vanessa, war super. War sehr nett, sehr jung, aber sehr, sehr gut. Und hat mich da reingeholt und hat mir Theo gezeigt. Und ja, da habe ich ihn gesehen und war sehr froh, dass wir ihn wiedersehen, dass wir ihn wieder haben und dass er da liegt mit denselben Apparaten, die er ja schon die ganze Zeit hatte. Und war dann da eine Weile und habe dann Charlotte gesucht, die war schon auf der Gynäkologie. Von der Stadt haben wir nicht so einen guten Eindruck gewonnen, aber das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Und Charlotte musste dann darum kämpfen, zu ihm zu dürfen. Sie wollten sie nicht schieben, weil sie nicht im Rollstuhl sitzen konnte, aus bekannten, uns jetzt schon bekannten Gründen. Und sie wollte im Bett geschoben werden. Das ging wohl nicht, weil keine Zeit, sowas in der Art. Und irgendwie ging es dann. Sie hat sich dann, glaube ich, wirklich in den Rollstuhl gezwungen. Nee, sie kam im Bett. Sei es drum. Sie wurde dann zu ihm gebracht, war kurz da, nicht lange, kurz, und ging aber wieder zurück, weil sie natürlich sich auch erholen musste. Und er lag dann da auf der Gyn und jetzt war es langsam Abend. Ne? Jetzt war es sowas wie 16 Uhr, sowas in der Dreh, es war Montag. Und ja, ich musste dann nach Hause. Charlotte war da. Charlotte war stabil in jeder Hinsicht. Tolle Frau, die ich da geheiratet habe. Und war dann da auf der Gönnen und ich bin dann nach Hause gefahren. Bin dann hoch zu meinen Schwiegereltern und habe dann da nochmal geheult wie ein Schloss. Und weil das weil ich so mitgenommen war. Und ja, und das war die Geburt. Theo hat dann eine Antibiose bekommen wegen dem Verdacht auf respiratorische Anpassungsstörung und die hat funktioniert. Er war da noch einen Tag, glaube ich. Dann sind die beiden auf die Mutter-Kind-Station gekommen. Charlotte hat auch schon, als er auf der Neo war, immer versucht zu stillen, hat sich so häufig wie möglich dahinschieben lassen, hat auch wenig geschlafen, hat versucht, ihm halt die Brust zu geben. Da kam dann eine Stillberaterin dazu, da wurden Stillhütchen dann benutzt. Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Ich war dann da nicht da, ne? Man durfte nicht so viel im Krankenhaus sein wegen Corona. Schotter hat ihn versorgt, hat versucht zu stillen, hat also da auch, ne, pflichtbewusst ne, sich dann da aus dem Bett rausgeschält und so oft wie möglich zu ihm. Und ich durfte, glaube ich, eine halbe Stunde am Tag durfte ich im Krankenhaus sein, irgendwie sowas. Und er kam dann von der Neo runter. Die beiden sind auf die Mutter-Kind-Station gekommen. Die Antibiose ging weiter am Tropf. diese Hämatome heißt, glaube ich, diese Stellen, wo die Nadel an den Füßen drin sind, die hat er heute noch. Man sieht das heute noch, weil er halt, ja, sofort auch nach der Entbindung und ja dann auch für, und die waren dann bestimmt noch 4 Tage auf der Mutterkind. Und er war die ganze Zeit dann, also er hat, glaube ich, 3 oder 4 Mal am Tag dann eine neue Antibioseladung bekommen, die über den Fuß reingegeben wurde. Und die Stellen sind tatsächlich noch da. Ja, selbst jetzt nach einem Jahr und mehr. Und dann waren sie da, ich bin so viel wie möglich hin. Die waren ganz cool. Ich durfte dann auch mal ein paar Minuten länger bleiben. Ein paar Minuten in Anführungszeichen. Und ja, wir haben Zeit miteinander verbracht. Das war jetzt dann schon Weihnachten, ne? Ich habe mir dann unser Weihnachtsessen ins Krankenhaus gebracht und so war's. Und dann ging das Stillen los und natürlich wenig Schlaf. Mit der Frau im Nachbarbett haben wir uns angefreundet, die kennen wir immer noch. Wir fahren jetzt Samstag hin und treffen die. Und ja, und dann kamen wir nach Hause. Und das Wichtige ist, was man sich vor Augen hält, Theo geht sehr gut. Es hat sich am Ende in Wohlgefallen aufgelöst. Theo geht sehr gut. Mit seiner Lunge ist alles in Ordnung. Er ist ganz gesund. Und ja, wir konnten nach Hause und seitdem, jetzt ist er sehr früh, ein sehr fröhlicher kleiner Junge, hat jetzt seine ersten Zähne und krabbelt wie wild rum und fegt den Boden. Das ist gerade sein Hobby, Boden fegen.
Praktisch.
Und ja, es hilft sehr. Ja. Und räumt unsere Schränke aus, in dem geht's gut. Insofern sind wir und müssen wir sehr dankbar sein. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn der Kinderarzt nicht da gewesen wäre, wenn die Antibiose in der Nähe, ne, wenn das, ne, wer weiß, wie es gelaufen wäre. Insofern sind wir sehr dankbar und haben, ich denke auch aufgrund der Hilfe, die wir da bekommen haben und der Betreuung, die medizinische, bestimmt auch deswegen, haben wir einen quicklebendigen kleinen Sohn, mit dem wir sehr glücklich sind.
Ja. Wie geht's denn Charlotte nach über einem Jahr nach dieser Geburt?
Ich glaube, man kann davon sprechen, dass sie sich vollständig dazu 100% davon erholt hat. Also ich glaube, sie würde es mir sagen, wenn noch was wäre. Sie hat lange damit zu tun gehabt, sehr lange. Gut, dass du es ansprichst. Das ging noch viele Monate, die sie, ne, Einlagen und so weiter brauchte. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man davon sprechen, dass sie sich davon vollständig erholt hat. Sicherlich hat ihr Körper sich verändert. Aber ihr geht's gut. Ja.
Vielen Dank, lieber Felix, dass du uns so ausführlich auf diese ja doch sehr abenteuerliche Geburtsreise mitgenommen hast.
Sehr
Ich
gerne.
glaube, das ist eine super Folge auch für werdende Väter, um sich die anzuhören, um vielleicht auch einfach aus den Dingen, die du angesprochen hast, die du vielleicht jetzt im Nachhinein anders machen würdest, einfach davon auch zu lernen.
Das würde mich sehr freuen und deswegen machen wir es ja auch, ne? Ich glaube, das ist der große Punkt bei diesem Podcast, dass vielleicht andere von diesen Erfahrungen profitieren können. Das wäre super. Insofern liebe Grüße an alle, die sich gerade darauf vorbereiten. Ich bin ganz sicher, bei euch wird super laufen, aber es kann nicht schaden, sich darauf vorzubereiten, dass es eben doch zu Eventualitäten kommt und vielleicht hilft, um so ein bisschen sich zu preparen, sich da so ein bisschen darauf vorzubereiten. Genau. Vielen Dank, Thea.
Sehr gerne. Alles Liebe.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Felix. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung, zum Beispiel auf buymeacoffee.com/geburt. Dort kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen. Ich werde nächste Woche eine kleine Podcast-Pause einlegen und bin dann in 2 Wochen mit einer neuen Folge zurück.